Ihr hört Episode 2 des Minikaus Podcast mit Mentra und Paul und wir sprechen heute über Grundlagen von Verschlüsselung. Der Minikaus Podcast ist Teil des Chaos Radio Freiburg auf Radio Dreieckland. Infos zur Sendung findet ihr unter cccfr.de oder rdl.de.
Heute wollen wir ein bisschen drüber sprechen, was Verschlüsselung ist, wo wir überall mit ihr in Kontakt kommen, was es für Arten von Verschlüsselung gibt, wie diese funktionieren, grob natürlich nur, und worauf man bei der Verwendung von Verschlüsselungstechniken achten sollte.
Am Ende des Chaos Radio Freiburg sagen wir immer, verschlüsselt eure Daten. Aber was meinen wir eigentlich damit? Welche Daten sollen wir verschlüsseln und wie kann das Ganze aussehen?
Im Grunde kann man das ganz einfach beantworten, und zwar eigentlich sollte man alle geheimen Daten schützen. Was sind geheime Daten, stellt sich da natürlich die Frage. Geheime Daten sind zum einen natürlich Firmengeheimnisse, die man aus der Arbeitsumgebung auf Rechnern hat oder ähnlichem. Es geht aber auch um persönliche Daten oder Zugangsdaten zu anderen Systemen. Bei persönlichen Daten geht es auch um relativ einfache Daten, wie zum Beispiel bewegungstrackende Daten, die aufgezeichnet werden, wenn man sich in verschiedene WLAN einloggt oder auf welchen Webseiten man für wie lange ist, welchen Content man sich anschaut. Das alles sind persönliche Daten und da können Menschen ganz schön interessante Dinge rausziehen, die man eigentlich vielleicht lieber privat gehalten hätte. Man weiß nie so genau, wofür die Daten später verwendet werden können. Sie können gegen einen verwendet werden oder man kann damit Sachen rausfinden, die vielleicht einfach privat hätten bleiben sollen. Deswegen ist es immer sinnvoller, vorher zu verschlüsseln, als dann später traurig zu sein, dass man nicht verschlüsselt hat.
Verschlüsselung hat man zum Beispiel beim WLAN. Wenn man ein Passwort eingeben muss, um ins WLAN reinzukommen, dann sind die Daten, die man mit dem WLAN austauscht, hinterher verschlüsselt. Das heißt also, dass wenn jetzt noch andere Leute in der Nähe sind mit ihrem Gerät, sie nicht die Daten, die du mit dem WLAN austauscht und damit irgendwie ins Internet sendest, erstmal mitlesen können, nur weil sie in der Nähe sind und auch dieses WLAN sehen. Wenn man im Internet unterwegs ist, gibt es auch viele Webseiten, die Verschlüsselung anbieten. Das erkennt man dann im Browser, dass ein kleines grünes Schloss in der Adresszeile auftaucht. Und dann ist die Verbindung mit dieser Webseite verschlüsselt. Das heißt, auch hier können Angreifer nicht unbedingt Daten mitschneiden, die zwischen dir und der Webseite ausgetauscht werden. Das ist wichtig, wenn man sich irgendwo einloggen möchte oder noch viel wichtiger zum Beispiel beim Online-Banking. Viele moderne Messenger unterstützen Verschlüsselung. Also zum Beispiel WhatsApp, Telegram, Signal und so weiter. Und senden die Nachrichten, die man verschickt, verschlüsselt an deine Freunde. Und die können das dann entschlüsseln, sodass unterwegs auch niemand mitlesen kann, was man da schreibt. Das Gleiche kann man auch mit E-Mails machen. Und noch eine ganz andere Art der Verschlüsselung, die aber auch sehr empfehlenswert ist, ist die Festplattenverschlüsselung. Das heißt, zwar keine Daten, die man irgendwie durchs Internet sendet, sondern die Daten, die man auf seine Festplatte schreibt, sind verschlüsselt. Und niemand kann die lesen. Außer halt mit dem Schlüssel.
Je nachdem, wofür und an welchen Orten man die Verschlüsselung verwendet, gibt es natürlich verschiedene Arten von dieser Verschlüsselung. Zum einen stellt sich da natürlich die Frage, wer ist denn überhaupt beteiligt an der Verschlüsselung? Zum Beispiel für die Festplatte hat man ja nur lokale Daten. Diese Daten werden nirgendwo hingeschickt, die bleiben immer auf dieser Festplatte drauf und man mag sie einfach nur verschlüsseln, dass sie vom direkten Eingriff von fremden Personen geschützt sind. Man hat hier also nur eine beteiligte Person und zwar sich selbst. Man verschlüsselt die Daten, um sie vor Zugriffen zu schützen, aber für eigene Zugriffe kann man sie dann wieder entschlüsseln und die Daten dann verwenden. Häufig gibt es aber mehrere Beteiligte an verschlüsselten Daten. Zum Beispiel eine Client-Server-Verbindung. Das heißt, man selbst zum Beispiel will einen Dienst nutzen, schickt dafür Daten zu dem Server, also zu dem Dienstleistenden, und wünscht, dass diese Daten auf dem Weg dorthin verschlüsselt sind. Der Empfänger, also der Server in diesem Fall, kann diese Daten dann aber einsehen und sie eventuell auch missbrauchen. Ein Beispiel für so eine Transportverschlüsselung wäre zum Beispiel der Facebook Messenger. Das heißt, die Daten, die man dorthin schickt, kann Facebook lesen, nicht nur die Person, an die die Nachricht eigentlich geschickt wurde. Eine etwas sicherere oder beruhigendere Variante der Verschlüsselung wäre die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Hierbei handelt es sich um eine Verschlüsselung, die tatsächlich auf dem gesamten Weg verschlüsselt ist und nur bei der Person, wo die Daten dann wirklich auch ankommen sollten, wieder entschlüsselt werden kann. die ganzen Zwischenschritte, die die Daten eventuell machen, über Server, irgendwelche Dienstleistungsanbieter, können die Daten überhaupt nicht einsehen, sondern wirklich nur eben die Person, an die die Daten gedacht waren. Man kann die Verschlüsselung auch in Schlüsselarten einteilen, in die asymmetrische und die symmetrische Verschlüsselung. Die symmetrische Verschlüsselung funktioniert so, dass der Schlüssel sowohl zum Verschlüsseln als auch zum Entschlüsseln verwendet wird und jede beteiligte Person braucht diesen Schlüssel, um dann eben entweder zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln. Es gibt also nur einen Schlüssel und alle Personen müssen diesen Schlüssel besitzen. Wenn zufällig eine außenstehende Person an diesen Schlüssel rankommt, hat die auch freies Spiel und kann alle Daten mitlesen. Ein sehr frühes Beispiel von so einer symmetrischen Verschlüsselung hat uns Caesar gegeben. Und zwar hat dieser seine militärischen Botschaften mit einer Verschlüsselung versehen, um sie vor fremden Blicken zu schützen. Hierbei hat er die Buchstaben um die Zahl 3 geschiftet. Das heißt, ein A wurde ein D, ein B wurde ein E und so weiter und so fort. Um die Nachricht dann zu entschlüsseln, hat man diesen Vorgang einfach wieder rückgängig gemacht. Man hat also die gleiche Zahl verwendet, die 3, und hat die Buchstaben einfach wieder in die andere Richtung geschiftet. Das heißt, dass dann wieder aus dem D ein A wurde und so weiter und so fort. Hierfür mussten dann natürlich alle Beteiligten diesen Schlüssel kennen, also die 3 in dem Fall. Aus der heutigen Sicht ist es natürlich nicht sehr sicher, diese Verschlüsselung. Es gibt nur 26 mögliche Schlüssel. Der Erfolg dieser Verschlüsselung hat nur geklappt, weil die Menschen einfach nicht verstanden haben, was da vor sich geht. Diese Caesar-Verschlüsselung ist symmetrisch. Auf das A wird entweder 3 raufgerechnet oder auf das D eben 3 runter. Bei der asymmetrischen Verschlüsselung gibt es 2 Schlüssel, den Public Key und den Private Key. Den Public Key kann man öffentlich teilen. Er wird dazu verwendet, Nachrichten an dich zu verschlüsseln. Nur mit dem Private Key kannst du diese Nachricht dann wieder entschlüsseln. Grundlage hierfür sind schwierige mathematische Vorgänge, die wir jetzt nicht weiter erläutern werden. Diesen Private Key muss man sehr gut bewachen und sollte ihn nicht an andere Personen ausgeben. Ein Schlagwort für diese Mathematik ist RSA. Da kann man weitere Informationen finden und sich informieren, wie diese asymmetrische Verschlüsselung genau funktioniert.
Gehen wir zurück zu den Orten, wo Verschlüsselung überall vorkommt. Private WLANs sind heutzutage in der Regel WPA2 verschlüsselt und passwortgeschützt. Und dieses Passwort ist dann auch gleich der Schlüssel. Alle benutzen das gleiche Passwort, um ins WLAN zu kommen. Darum handelt es sich um einen geteilten Schlüssel und eine symmetrische Verschlüsselung. Vereinfacht gesehen heißt das, dass auch alle, die im WLAN sind, weil sie das Passwort kennen, den Traffic zwischen deinem Gerät und dem Router mitlesen können und sehen, was du so ins Internet schickst. Manche WLANs sind komplizierter verschlüsselt, das sind zum Beispiel Firmen-WLANs dann und so weiter. Die sind schwieriger einzurichten, aber dann hat man auch dieses Problem nicht, weil man pro Benutzer sozusagen einen Schlüssel bekommt. Wenn du in einem öffentlichen oder in einem ungeschützten sogar WLAN bist, dann hilft in der Regel ein VPN, das den Datenverkehr verschlüsselt und durch das WLAN sendet, erst hinterher entschlüsselt und ans Internet weiterleitet, um relativ sicher zu sein gegen Angriffe innerhalb des WLANs, die mitlauschen, was du so sendest. Die Verschlüsselung von Webseiten im Browser hat zweierlei Funktionen. Zum einen beweist der Betreiber des Servers mithilfe einer kryptografischen Signatur, dass du tatsächlich auch beim richtigen Betreiber angekommen bist und nicht nur, weil du die Domain eingegeben hast, die, wie du glaubst, zu deiner Bank führt, vielleicht in Wirklichkeit ganz woanders gelandet bist und da dann deine Bankdaten eingibst. Eine Menge Public Keys, die man braucht, um zu prüfen, dass die Signatur auch tatsächlich stimmt, sind schon auf den meisten Rechnern vorinstalliert. Außerdem erfolgt dann der Austausch eines symmetrischen Schlüssels und mit diesem symmetrischen Schlüssel wird der gesamte Datenverkehr verschlüsselt. Das heißt, niemand kann sehen, was du übers Internet an diesen Server sendest. Aber auf dem Server wird natürlich alles entschlüsselt. Der Betreiber selbst sieht also alles, was du gesendet hast. Zum Beispiel, das hatten wir vorhin schon besprochen, sind private Facebook-Nachrichten gar nicht so privat, obwohl sie verschlüsselt auf Facebook übertragen werden, denn Facebook kann sie alle mitlesen. Anders ist das bei Messengern, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen. Da wird für jedes Endgerät, also für jeden Benutzer, ein Public-Private-Key-Pair generiert und der Public-Key wird mit den ganzen anderen Parteien ausgetauscht. Sofern man korrekt überprüft, dass der Gegenüber, mit dem man schreibt, auch tatsächlich die richtige Person ist und den richtigen Schlüssel verwendet, ist das relativ sicher. In Telegram oder Threema kann man zum Beispiel einen Fingerabdruck vergleichen, den man sich in den Kontaktdetails des jeweiligen Gegenüber anschauen kann.
Bei E-Mails haben wir beide Arten von Verschlüsselung. Zum einen Transportverschlüsselung, also zwischen dem Client und dem Server. Das ist, wenn du deine E-Mails vom Server abholst, prüfst, was du für neue E-Mails hast oder eben eine E-Mail zum Server sendest. Dann ist das heutzutage normalerweise einfach verschlüsselt. Das funktioniert so ähnlich wie bei den Webseiten. Aber die E-Mail ist unverschlüsselt dann im Internet und könnte zum Beispiel von deinem E-Mail-Provider ausgelesen und analysiert werden. Dagegen kann man sich schützen mit Hilfe von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber das muss dein E-Mail-Programm und das E-Mail-Programm vom Gegenüber natürlich unterstützen. Am weitesten verbreitet ist hierbei GPG. Leider muss man, damit man sinnvoll und sicher seine E-Mails verschlüsseln kann, genug davon zu verstehen, um zu merken, wenn man angegriffen wird. Zum Beispiel nicht einfach alles blind akzeptieren, sondern wissen, wie man überprüft, dass die Verbindung auch sicher ist und man mit der richtigen Person kommuniziert. Das Stichwort ist hier, wie der Schlüsselaustausch funktioniert. Und das ist leider heutzutage immer noch ein bisschen kompliziert. Eines der häufiger benutzten Programme zum Verschlüsseln von E-Mails ist Enigmail. Das ist ein Plugin für Thunderbird. Das könnt ihr einfach mal googeln, um herauszufinden, wie man damit umgeht, wie man sich das installiert und wie man dann seine E-Mails sicher versenden kann. Kommen wir zum Schluss noch zur Festplattenverschlüsselung. Das funktioniert in der Regel, dass man beim Hochfahren des Computers oder beim Anschließen der Festplatte, wenn es jetzt eine externe Festplatte sein sollte, sein Passwort eingeben muss und mit diesem Passwort dann ein Schlüssel, der ebenfalls auf der Festplatte liegt, entschlüsselt wird. Und dieser Schlüssel, damit sind dann die Daten verschlüsselt. Ohne dein Passwort oder eben diese Schlüsseldatei sind die Dateien natürlich nicht lesbar. Das heißt, man darf auf keinen Fall den Schlüssel verlieren. Allerdings hilft das ungemein, wenn zum Beispiel das Gerät oder die Festplatte geklaut wird. Die meisten Linux-Distributionen und macOS können das einfach out of the box. Man muss sozusagen nur die Festplattenverschlüsselungsoption aktivieren. Auch Android kann das. Hier ist natürlich Pflicht, dass man ein gutes Passwort wählt. Ein vierstelliger PIN-Code ist, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, sicherlich kein sicherer Schutz.
Okay, das war's von uns zum Thema Verschlüsselung. Wenn ihr jetzt interessiert an dem Thema seid und bei eigenen Recherchen nicht weiterkommt, könnt ihr gerne zu uns im Club kommen oder uns über E-Mails oder Ähnliches kontaktieren. Die Kontaktdaten findet ihr unter cccfr.de.
Das war Episode 2 des Mini-Chaos-Podcasts zu den Grundlagen von Verschlüsselung. Nachzuhören unter cccfr.de/podcast. Der Mini-Chaos-Podcast ist Teil des Chaos Radio Freiburg auf Radio Dreieckland. Infos zur Sendung findet ihr unter cccfr.de oder rdl.de.